Augenoptik im Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Hochschule Aalen.
Hier erfahrt ihr Neues, Interessantes und Spannendes aus dem Studiengang Optometrie.
Gastgeber im Studio sind Leonie Schretzenmeier
und Jürgen Nolting.
Heute geht es um eine richtig gut gelungene Bachelorarbeit. Zu Gast bei uns im Studio ist Jannik Eckert und der Betreuer seiner Arbeit, Professor Dr. Peter Baumbach. Hallo Jannik, hallo Peter, herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, danke.
Danke, hallo Jürgen, hallo Leonie.
Ja, schön, dass ihr heute zu Gast seid bei uns hier im Podcast. Wir freuen uns ganz arg und haben auch ein ganz spannendes Thema heute mit dabei. Nämlich deine Bachelorarbeit, Jannik, die du beim Peter geschrieben hast. Und ja, da sind wir schon ganz gespannt drauf, was wir da heute drüber hören. Vielleicht kannst du uns ja schon mal einen kleinen Überblick geben und einfach sagen, was eigentlich dein Thema war.
Ja, ein kleiner Überblick ist immer schwierig. Ich habe ein bisschen sogar ein paar Notizen gemacht und das ist dann der Überblick ist dann eine Seite lang geworden. Also grundsätzlich der Titel von meiner Arbeit ist ja Vergleich zweier Videozentriersysteme mit einem Motion Capture System bei der Messung von Vorneigung und Kopfdrehung und der Untertitel eine Untersuchung zur Natürlichkeit der Kopf- und Körperhaltung vor Zentriersystemen und zur Existenz einer habituellen Kopfdrehung. Und ich glaube, an dem Titel kann man schon erkennen, dass es war gar nicht so einfach, alles da in den Titel unterzubringen. Da gab es mehrere Ziele. Im Endeffekt, also das eine war dann, dass man vor Zentriersystemen eben guckt, wie natürlich ist dort die Körperhaltung, die Kopfhaltung und auch eine grundsätzliche Frage war, ob es eben auch im Alltag eine Kopfdrehung gibt. Das heißt also, wenn man jetzt gerade ausschaut, ob man da seinen Kopf in der Regel so ein bisschen verdreht hat oder ob man da tatsächlich immer, also im Mittel über mehrere Menschen perfekt 0 Grad geradeaus schaut. Das waren so zwei der Fragen, die da behandelt wurden.
Okay, spannend. Jetzt hast du ja gerade schon einen Begriff gesagt. Ich hake da einfach mal kurz ein. Vielleicht kennt den Begriff nicht jeder. Motion Capture. Was versteht man denn da drunter eigentlich?
Ja, das ist eine Technologie, die ja hauptsächlich in der Filmbranche und auch bei Videospielen, bei der Entwicklung von Videospielen angewendet wird. Zum Beispiel Gollum aus Herr der Ringe wurde mit Motion Capture realisiert. Das ist im Endeffekt ja eine Technologie, wo man eben den Menschen übertragen kann, also die Bewegungen von einem Menschen übertragen kann auf ein digitales Modell, sodass man dann eben zum Beispiel so animierte Figuren dann eben von den Bewegungen her realistischer hinbekommt, weil wenn man das alles so einfach nur animieren würde, dann würde das wahrscheinlich zu unnatürlich aussehen und so hilft man sich so ein bisschen, dass man eben echte Bewegungen nimmt und die dann überträgt. Und das kann man jetzt eben, haben wir das jetzt genutzt, um damit in der Bewegung eben augenoptische Größen zu messen. Das war so ein bisschen die Herausforderung.
Super. Jetzt sind wir schon ganz, ganz, ganz tief drin in ziemlich komplexen Details. Ich habe jetzt auch verstanden, was ein Motion Capture System ist, Leonie, die Frage hatte ich auch. So eine Arbeit fällt ja nicht vom Himmel. Die entsteht ja irgendwie aus Gedanken heraus, die sich jemand gemacht hat, aus apparativer Ausstattung heraus, die sich jemand gemacht hat. Vielleicht, Peter, kannst du mal ein bisschen erklären, wie es zu diesem Thema gekommen ist und so, wie das so zu dem passt, was du sonst so arbeitest hier.
Ja, gerne. Ich bin seit 2002 hier in Aalen als Professor für die Brillenglastechnik, für Optik und Technik der Brille heißt das genauer, eben zuständig. Und im Rahmen meiner Aufgaben habe ich auch ein Labor für die Brillenglasentwicklung gegründet, das jetzt seit vielen Jahren eben schon besteht. Und in diesem Labor testen wir Brillengläser, beziehungsweise natürlich fertige Brillen mit den Brillengläsern und vergleichen sie. Und wir entwickeln auch neue Brillengläser und versuchen immer das Sehen mit Brillengläsern noch weiter zu verbessern. Und wenn man sich mit so einem Thema über Jahre beschäftigt, dann fallen einem natürlich auch bestimmte Schwachstellen auf, die es bei der Brillenabgabe oder bei der Brillenvermessung gibt. Und ein immer wiederkehrender Schwachpunkt ist die sogenannte Zentrierung. Also wie genau oder wie die Brillengläser in die Brillenfassung oder in der Brillenfassung positioniert werden müssen, damit nachher das Sehen optimal ist. Und dazu gibt es seit vielen Jahren auch Videozentriergeräte. Da wird praktisch eine Momentaufnahme des, ja, im Geschäft würde man sagen Kunden, bei uns heißen die Probanden, des Probanden gemacht. Und aus dieser Momentaufnahme des Gesichtes von vorne und von der Seite wird dann versucht, eine optimale Brillenanpassung herzustellen. Und ich habe mich schon lange gefragt, ob das wirklich das richtige Vorgehen ist, weil ja nur ein einzelner Moment, eine Hundertstel Sekunde gewissermaßen herausgegriffen wird. Und wenn man in dieser Hundertstel Sekunde vielleicht den Kopf zufällig ein bisschen zur Seite gedreht hat oder ein bisschen angehoben hat, was man normalerweise, wenn man jetzt beispielsweise spazieren geht, nicht tun würde, dann würde das eben zu einer fehlerhaften Brillenanpassung führen. Und von daher kam eben die Idee, mal ein ganz anderes Verfahren, Jannik hat ja schon Teile davon jetzt geschildert, zu versuchen, also ein Verfahren, bei dem nicht ein einzelner Moment ausgewertet wird, sondern wo man in Janniks Fall eben tatsächlich eine Strecke gehen muss und die Messungen der Kopfhaltung eben über eine ganze Strecke funktioniert. So ist das Thema eigentlich zustande gekommen. Und man kann vielleicht noch sagen, dass wenn man Fehler analysiert, wenn Brillen nicht gut funktionieren, dann ist immer zu über 30% eine fehlerhafte Brillenzentrierung mit die Ursache. Und deswegen macht es natürlich Sinn, genau an dieser fehlerhaften Zentrierung zu arbeiten und nach Methoden zu suchen, die eben diese Fehler vermeiden.
Okay, und da haben wir jetzt in deinem Labor diese Hollywood-Technik stehen seit einigen Jahren.
Ja, das ist dieses Motion Capturing, was Jannik ja schon erklärt hat. Also diese Technik, mit der eben das Beispiel Gollum ist sehr schön, das kennen bestimmt viele, diese Technik, mit der normalerweise Bewegungen eines Menschen, die ja ganz natürlich dann per Definition sind, auf einen Avatar übertragen werden. Dieses System habe ich vor einigen Jahren eben, kam ich auf die Idee, dass eben auch für die Brillenanpassung zu verwenden. Wir wollen dann keinen Avatar erstellen, der dann irgendwelche sagenhaften Sprünge durch die Gegend macht, aber wir können auf diese Weise eben die Körper- und Kopfbewegungen eines Probanden sehr genau im Raum vermessen. Und dazu wird der Proband mit ja, zum Beispiel mit vielen weißen kugelförmigen Markern ausgestattet und diese Marker werden dann durch verschiedene Kameras im Raum registriert und wenn alles richtig ist, dann kann man also auf einen Bruchteil von einem Millimeter jeden Marker im Raum bestimmen und wenn man eben mehrere Marker zusammennimmt, dann kann man beispielsweise die Kopfdrehung oder die Kopfneigung oder auch die des ganzen Körpers, je nachdem, was man wirklich messen will, eben messen. Also diese Technik kann man nicht nur in der Filmbranche verwenden oder, wie ich gerade gezeigt habe, tatsächlich für wissenschaftliche Zwecke in der Optik, sondern auch natürlich für wissenschaftliche Zwecke im Sport. Wenn man diese weißen Kügelchen dann zum Beispiel an der Hüfte, an den Knien, an den Fußgelenken anbringt, dann kann man sehr schön messen, wie ein Sportler läuft, wie er über eine Hürde springt und auf die Weise dann versuchen, eben die Technik zu verbessern. Also das ist eine vielseitige Methode, die wir da verwenden. Und natürlich funktioniert das Ganze nur mit der entsprechenden Software. Und die Software, die dazu nötig war, die haben wir eben in den Jahren hier entwickelt, um eben auch speziell dann für die Brille das Ganze zu optimieren.
Also wenn ich das alles so höre, Jannik, da glaube ich, war der Versuchsaufbau auch tatsächlich nicht ganz so einfach. Es hört sich hochkomplex an. Ich glaube, da ist ganz viel Mühe und Aufwand, der da drin steckt, um so einen Versuchsaufbau da hochzuziehen. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu erzählen oder uns berichten, wie so ja die Zeit so war, in der du das alles vorbereitet hast, ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gab oder ob alles ganz easy durchgelaufen ist oder ja, weiß ich nicht. Vielleicht musste ich auch irgendwo mal einen neuen Ansatz dann verfolgen. Sag doch da mal ein bisschen was dazu, wie so der Ablauf war.
Ja, also das war schon eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich habe auch extra ein ganzes Kapitel diesem Aufbau und dieser Ideenfindung in meiner Bachelorarbeit dann gewidmet. Also ich glaube, ich habe bestimmt über zehn Seiten nur darüber geschrieben. Und da war wirklich sehr viel eigenes Überlegen auch gefragt, wie löst man das Problem. Also im Endeffekt wollten wir ja das Motion Capture System eben so umbauen. Das war ja vorher schon vorhanden, das stand eben in einem kreisförmigen Aufbau um einen Tisch herum, weil davor für andere Arbeiten wurde eben zum Beispiel die Kopfbewegung beim Lesen getestet. Und jetzt sollte das Ganze eben für eine Messung der Vorneigung und Kopfdrehung eben, das waren eben die beiden Parameter, um die wir dann die Messung eben aufgebaut haben, dass das eben im Gehen über mehrere Meter kontinuierlich eben messbar ist, ohne dass es dann dazwischen irgendwelche Ausfälle eben gibt, also dass dann eben die Messung dann plötzlich weg ist. Und diese Kameras, das grundsätzliche Problem war einfach, dass diese Kameras natürlich nur einen begrenzten Messbereich haben, man kann also nicht unendlich weit weg sein. Außerdem müssen immer mindestens zwei Kameras diese Marker eben im Fokus eben haben, damit die überhaupt ausgewertet werden können, die Position. Und außerdem das Problem war auch, dass nur sechs Kameras vorhanden sind und dafür eben eine mehrere Meter lange Messstrecke dann abzudecken, das ist gar nicht so einfach. Also da musste ich sehr viel rumprobieren und das Problem war ja auch, dass die Kameras an der Decke hängen. Ne? Also da musste ich die also alle abbauen mit einer Leiter und dann habe ich sie komplett erstmal runtergeholt, habe den kompletten Raum erstmal freiräumen müssen, dass da eben eine Laufstrecke eben gebaut werden kann. Dann habe ich grundsätzlich erstmal verschiedene Aufbauten getestet von den Kameras, also zum Beispiel einmal in einer Reihe nebeneinander, dass dann eben, wenn man daran vorbeiläuft, dass dann quasi dann von einem Messbereich in den nächsten kommt und verschiedene Aufbauten, also habe ich mehrere Sachen getestet und dann, als dann einer funktioniert hat, dann habe ich den eben an die Decke wieder übertragen. Dann hatte man das Problem mit der Verkabelung, also die Verkabelung ist auch sehr komplex gewesen. Das wurde mehrfach neu gemacht, wie diese ganzen Kameras auch oben aufgehängt waren. Also das alleine das hat schon, da hat man schon 3 Wochen oder so dran gearbeitet, eigentlich nur an diesem Aufbau. Und dann ging es auch noch los, dass man ja sagen muss, okay, ich muss ja diese Strecke, die muss ja so präzise sein, dass man exakt immer geradeaus läuft. Sonst hat man ja eine Drehung drin, die man eben ja nicht mehr, man misst ja eben Winkel. Und wenn dann eben schon eine Drehung vorher drin ist, dann ist es natürlich ein Problem und dann muss man gucken, wie mache ich die Messstrecke möglichst gerade, und das ist gar nicht so einfach, dass man auf einem Boden in irgendeinem Raum, wo jetzt nicht irgendwelche Markierungen unbedingt sind, was jetzt gerade ist, also dass man das überhaupt erstmal hinkriegt. Und ja, also da gab es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Schwierigkeiten, oder auch wie macht man das überhaupt mit der Vorneigung? Also am Anfang haben wir gesagt, wir machen das mit einem Kopfband, dass man da diese Marke auf dieses Kopfband macht. Eine Alternative war eben, dass man es auf die Brille direkt klebt, aber das Problem war ja, okay, die Brille passt ja nicht jedem. Und dann habe ich tatsächlich mit Herrn Michels, mit der Hilfe von dem Herrn Michels, eine Brille gefunden, die wirklich jedem gepasst hat. Also das war auch so ein kleines Wunder, hätte ich nie gedacht, dass es überhaupt möglich ist, dass eine Brille jeder Person passt, ohne dass man die anpassen muss eigentlich. Und da wurden dann die Marker dann draufgeklebt und dann musste man sich auch überlegen, wie viele Marker, weil das Problem von dieser Software oder von diesem ganzen Setup einfach ist, dass das ja auch softwareseitig ziemlich instabil ist. Also zumindest war es bei mir so, dass wenn ich das ein paar Stunden habe laufen lassen, dann wurde plötzlich die Messergebnisse ungenau oder der verliert plötzlich den Fokus von diesen Punkten und kann die nicht mehr messen. Und dann muss man wieder alles neu konfigurieren und neu kalibrieren und so. Das war also während den Messungen, als ich es dann hingekriegt habe mit der Messstrecke, da habe ich die ganze Zeit eigentlich Angst gehabt, dass mir das System quasi komplett abschmiert und dann gar nichts mehr geht. Also da gab es wirklich sehr, sehr viele Hürden, gerade bei dem Motion Capture System, das überhaupt so zum Laufen zu kriegen. Das ist wirklich so das größte Ding gewesen, meiner Meinung nach.
Das klingt nach so einer richtig typischen experimentellen Laborarbeit. Alles dauert einen Faktor 3 länger, als man es beim besten Raten vorher überlegt hätte. Aber man kriegt es hin. Also das ist faszinierend.
Ja. Ich finde es auch so schön, wenn man so hört, wie du für die Sache so brennst irgendwie. Also man spürt da richtig das Interesse an dem Versuch und einfach das sprudelt so aus dir heraus und man merkt so richtig, wie du in dem Ganzen super aufgegangen bist. Und ja, doch, hört sich toll an.
Jetzt bist du also, sind deine Probanden 5 Meter geradeaus gelaufen, ohne dass da ein weißer Strich auf dem Boden war? Sie sollten ja möglichst
doch, natürlich eben schon.
Ach doch.
Also es war ein Strich auf dem Boden, also ein Markierband haben wir genommen, dass man das möglichst aus dem Augenwinkel eben sieht, ohne hinzugucken. Und dann hatten wir ja ein Fixationskreuz, hatte ich gebaut. Und dort wurde dann eben drauf geguckt und dann musste man auf der Linie entlang laufen.
Und dann hat das System kontinuierlich Vorneigung und alles gemessen. Und
genau.
Was ist dabei rausgekommen?
Gut, die Ergebnisse, das ist dann auch wieder eine Sache für sich. Da gibt es natürlich viele verschiedene Ziele. Und ich habe jetzt hier ein paar Ergebnisse mal rausgeschrieben, die ganz interessant waren. Also eine Frage war ja eben das mit dieser Kopfdrehung, ob es jetzt eben so eine habituelle Kopfdrehung im Alltag eben gibt oder ob man im Alltag ja immer perfekt gerade ausschaut, quasi 0 Grad verdreht. Und dort ist dann rausgekommen mit unseren Messungen, dass es im Schnitt über 26 Leute hinweg waren es 1,5 Grad Kopfdrehung. Das bedeutet, dass man sagen kann, je nachdem, was für eine Toleranz man eben anwendet, sagt man mal, ein Grad war eine Toleranz, die man ja bei einer PD ungefähr hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann könnte man durchaus sagen, es ist durchaus relevant, wenn man 1,5 Grad im Schnitt eigentlich an der Mitte des Glases sozusagen ja vorbeischaut, an dem optischen Mittelpunkt. Das war ein Ergebnis, was man rausbekommen hat. Ein anderes Ergebnis war, dass bei dem stationären Gerät, dass dort tatsächlich natürliche Kopfhaltungen eben ja erzielt werden konnten, wenn man eben, also unter der Annahme, dass eben dieses Motion Capture System, wenn man da läuft, eben natürliche Vorneigungen bekommt sozusagen, dass wenn man das dann vergleicht mit dem stationären Gerät, dann kamen da tatsächlich ähnliche Werte raus, obwohl also eben nicht statistisch signifikant unterschiedliche Werte. Das heißt, man kann sagen, vor diesem stationären Gerät hat man eine natürliche Kopfhaltung, was ich im Vorhinein, also das fand ich überraschend, hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, dass vor so einem Zentriergerät, gerade so einem statischen, dass man da schon Abweichungen hat, wie wenn man jetzt laufen würde. Aber anscheinend war es wirklich, gab es keine signifikanten Unterschiede. Ein anderes Gerät, was wir noch hatten, war so ein Tablet-basiertes Gerät. Das kennt man auch von verschiedenen Optikern, dass man da mit dem Tablet, dass da zentriert wird. Und dort kam dann heraus, dass dort die Haltungen eher nicht so natürlich sind. Also die haben dann nicht übereingestimmt mit den Werten, die man vom Motion Capture bekommen hat. Genau, das waren also zwei der Ziele, aber man hat ja noch, also der Vorteil von diesem Gerät, von dem Motion Capture, ist ja eben, dass man so viele Daten bekommt. Eben diese gerade genannten Ziele, die haben sich ja auf einen Mittelwert bezogen, also auf einen Durchschnittswert. Aber jetzt kann man natürlich man hat ja hunderte, ich glaube 100 FPS, also 100 Messwerte pro Sekunde. Und wenn man da eben 5 Meter läuft, dann bekommt man ja hunderte Messwerte pro Person. Da konnte man dann noch ganz viele Sachen analysieren, wie zum Beispiel Ich habe dann noch die Frequenz, mit der der Kopf hin und her schwingt oder auf und ab schwingt, auch noch angeschaut. Ich habe noch angeschaut, wie sehr schwankt der Kopf eben hin und her, also von der, also wie viel im Schnitt schwankt der Kopf.
Interessant ist ja auch, ob sich das stark unterscheidet zwischen verschiedenen Leuten, ob es da besonders klapperige,
Kandidaten gibt und
welche, die ein bisschen ruhiger unterwegs sind.
Tatsächlich waren die Werte, das war jetzt keine Statistik, ich habe jetzt keine Statistik gemacht, aber die Werte waren recht ähnlich, interessanterweise. Also ich habe mir das auch hier gerade aufgeschrieben, und zwar die Schwankung zwischen den verschiedenen Personen war tatsächlich immer, ja, war ähnlich zwischen allen Probanden eigentlich, was auch ganz interessant war. Und ja, und andere Sachen wie zum Beispiel, dass die Schwankung und die Geschwindigkeit des Laufens tatsächlich negativ korrelieren bei der Vorneigung. Also das fand ich auch ganz interessant, dass man schwankt weniger auf und ab, wenn man schneller läuft. Also zumindest bei den Leuten, die ich gemessen habe, war das so. Das fand ich auch, also solche Sachen konnte man da auch noch von den ganzen Messwerten, weil man ja so viele Möglichkeiten hatte, dadurch, dass man da ja hunderte Messwerte pro Person hatte.
Jetzt hast du jede Menge total spannender, unerwarteter Sachen rausgebracht. Die Leute sitzen vorm stationären Gerät, da sitzt man ordentlich, da hält man den Kopf gerade und dann laufen sie frei durchs Labor und es kommt das Gleiche raus. Das hätte ich auch nicht erwartet. Und jetzt, was du gerade als letztes gesagt hast, dass beim schnellen Laufen man den Kopf ruhiger hält, das ist auch eigentlich ganz kontraintuitiv. Das ist richtig spannend an der Arbeit, finde ich.
Ja, also das war, das ist so ein bisschen der dritte Teil, würde ich es von meiner Arbeit nennen, war so ein bisschen, dass man mit den Messwerten, die man sonst noch hat, einfach alles Mögliche noch sich angeschaut hat. Einfach, weil man es kann, gar nicht unbedingt, weil man jetzt irgendeine Forschungsfrage beantworten möchte, sondern eher so auch, um Daten zu sammeln und ein bisschen, ja. Also ich hatte auch eine Studie tatsächlich gefunden, die das mit dieser Frequenz des der Kopfbewegung beim Laufen zum Beispiel auch untersucht hat in den 80er Jahren. Und da kam tatsächlich ähnliche Werte dann raus. Also das hat mich auch gefreut, weil, ja, ich meine, man ist ja natürlich auch immer unsicher, funktioniert das jetzt alles, macht das alles so Sinn? Und dann kommt da aus einer Studie, die da 30 Jahre alt ist, bekommt da was Ähnliches raus. Das ist auch immer ein schöner Moment.
Ja, und wir haben das ja jetzt angewandt auf die Brillenanpassung.
Genau.
Peter, ich habe das Gefühl, da steckt noch viel, viel mehr drin in so einem System. Hast du schon Pläne, wie es weitergehen kann? Gibt es eine Nachfolgeidee, um auf der Arbeit aufzubauen oder sowas Ähnliches zu machen?
Ja, da gibt es eine Reihe von Ideen. Jannik hat das ja jetzt beim Spazierengehen sozusagen untersucht. Und man könnte mit den Methoden, die er jetzt entwickelt hat, auch für die Auswertung, könnte man natürlich auch noch mal schauen, wie das dann tatsächlich beim Lesen sich verhält oder auch beim Arbeiten am Computer. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon einiges gemacht, aber durch die Arbeit von Jannik haben wir natürlich auch wieder neu gelernt, was man noch besser machen kann. Und in dieser Richtung würde ich eigentlich ganz gerne eben das System noch weiter nutzen. Und eine andere Richtung ist auch die, dass wir gerne auch noch mal mit älteren Menschen arbeiten möchten. Also Jannik hat ja jetzt im Wesentlichen Studierende aus dem Umfeld genommen, aber man könnte natürlich auch das Ganze ein bisschen erweitern also nicht nur auf die Kopfneigung und die Kopfdrehung, sondern auf die ganze Körperhaltung und das mal mit älteren Menschen älteren Menschen ausprobieren, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt und wie sich möglicherweise, ob man etwas in der Brillenanpassung ändern müsste. Das sind so ein paar Ideen, die sich aber natürlich nicht immer gleich in 3 Wochen umsetzen lassen. Das haben wir jetzt ja schon gehört, dass das immer einen größeren Aufwand eben erfordert. Und leider sind wir so ein bisschen auch am Limit unserer Technik. Das heißt, Dinge, die man eigentlich noch machen könnte, nämlich in noch größeren Raum zu vermessen, wo sich Leute noch freier bewegen können, das ist im Moment nicht möglich. Dazu bräuchten wir einfach auch dann nochmal andere Systeme. Also Jannik hat es ja, glaube ich, auch vorhin gesagt, die Kameras dürfen nicht so weit weg sein von dem Probanden, weil sonst diese weißen Marker in der Kamera zu klein werden. Und wenn die dann so klein sind, dann kann man eben nicht mehr genau messen. Wenn man also ein bisschen weiter weggehen könnte, dann könnte man tatsächlich auch noch bei Sportbrillen zum Beispiel einen Bewegungsablauf testen und schauen, wie gut die Sportbrillen tatsächlich sind. Das wäre also auch noch so eine Idee, die ich im Hinterkopf habe.
Das heißt, du hast schon Stoff für die nächsten 3-4 Abschlussarbeiten problemlos in der Tasche.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, prima. Ja, ich musste so, als Jannik erzählte, musste ich so denken, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber das ist ja eigentlich viel zu kurz geschlossen, wenn man das so denkt. Das stimmt das Sprichwort gar nicht. Da reicht ja nicht der Wille, sondern dazu gehört die Begeisterung, dazu gehört Know-how und ja auch Durchhaltevermögen und Kreativität und Fleiß. Jannik, das hast du echt total toll gemacht. Ich fand das richtig faszinierend, das nochmal jetzt so retrospektiv mitzuerleben quasi. Ich habe richtig in Gedanken gesehen, wie du da auf der Leiter stehst, als du das eben erzählt hast und die Kabel gesucht hast hinter der Beckenverkleidung. Ganz toll geworden. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Darf man fragen, zu welcher Note wir jetzt gratulieren?
Ja, tatsächlich bin ich sehr froh, eine 1,0 erhalten zu haben.
Das ist eine Traumnote, die schafft bei Weitem nicht jede oder jeder. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und jetzt geht's weiter. Kommt ein Master hinten dran und dann...
Der läuft schon, ja. Der Master läuft schon ich bin hier in Applied Photonics im Master und tatsächlich jetzt auch schon im 3. Semester, also auf gutem Wege hoffentlich.
Da gehe ich von aus, so wie wir dich jetzt kennengelernt haben. Ja, ich...
Vielleicht darf ich da noch auch aus meiner Sicht Jannik nochmal danken, weil er hat das wirklich toll gemacht und wir haben viel diskutiert, das muss man auch sagen, und Jannik ist mit eigenen Ideen gekommen und hat wirklich sehr vieles hinterfragt, und dadurch entsteht dann auch in so einem Entwicklungsprozess eben am Ende eine gute Arbeit. Das ist so aus meiner Sicht, kann das ja jetzt über 20 Jahre vergleichen. Das ist immer eigentlich das Spannendste an so einem Prozess, wenn auch der Student oder die Studentin das Thema nicht einfach, ich sag mal, abarbeiten, sondern das Thema wirklich, und das hat man ja auch gehört aus der Schilderung von Jannik, wie engagiert er ist, und wenn man also dieses Thema dann auch als Thema hinterfragt und die Messtechnik und an jedem Punkt schaut, das Optimum rauszuholen, das war sehr schön und am Ende dann ja auch sehr erfolgreich, dass das funktioniert hat. Und ja, da kann ich auch nur ihm nochmal gratulieren und Danke sagen.
Und ja, das muss ich natürlich dann gleich zurückgeben. Das hat ja sehr viel Spaß gemacht. Klar, es war eine sehr stressige Zeit, aber ja, ich habe auch schon in der Danksagung gesagt von der Arbeit, dass ich eigentlich keinen besseren Betreuer mehr hätte vorstellen können. Es war immer sehr nett. Also auch teilweise hat man sich eine Stunde erstmal über irgendwas anderes unterhalten, über Oldtimer oder Uhren oder ja, alles Mögliche. Und es war immer eine sehr nette Stimmung und ja, auch immer sehr hilfreich. Und ja, vielen Dank.
Gerne.
Ja, Jannik, auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Arbeit. Also ich finde, du hast mich jetzt gerade auch, wie wahrscheinlich viele andere, total mitgerissen. Und ja, finde, du hast es ganz toll gemacht und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank.
Ja, und für heute nochmal vielen Dank, dass ihr da wart. Macht es gut. Tschüss, bis denn mal wieder.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass wir da sein durften oder dass ich da sein durfte. Alles Gute.
Für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern mal wieder rein. Wenn ihr Fragen zur Augenoptik und Optometrie habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik@hs-ahlen.de. Und viele weitere Infos findet ihr auf unseren Websites augenoptik-studieren.de und optometrie-studieren.de.
Also dann, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Augenoptik im Ohr.